Nach einer Zeit der Abstinenz darf ich jetzt auch wieder hier sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, wieder hier zu sein, gesund und munter zu sein. Das ist auch ein Stück Gnade zu erleben auf all den Fahrten und Reisen, die man so unternimmt, dass man da bewahrt und behütet ist und dass man wieder frohgemut zurückkommen kann. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist. Ich danke dir, dass du uns allen immer wieder neu Gnade anbietest, Herr. Dass wir aus Gnade leben, Herr. Dass wir immer wieder erfahren dürfen, Herr, dass du uns liebst, dass du uns vergibst, dass du uns anrührst und dass du dich von Herzen freust, wenn wir Gemeinschaft mit dir suchen. Herr, lass uns neu deine Gnade vor Augen haben und neu erleben, was Gnade bedeutet. Öffne unsere Ohren, öffne unser Herz. Amen. Eine Ehebrecherin wird in so einer Versammlung wie hier, vielleicht sogar eine größere Versammlung, wird hineingezerrt von den Rechtgläubigen, von den Frommen, von denen, die das Wort Gottes kennen, mitten hinein und vor Jesus zu Boden gestoßen. Diese Ehebrecherin, die wusste, dass sie Strafe für ihre Sünde bekommt. Sie wusste, dass es bedeutet, öffentliche Steinigung. Die Tatsache, dass sie in flagrante erwischt worden war, trug nur noch mehr zur Schande bei und verstärkte natürlich ihre Angst vor einem schmerzhaften Tod. Ihre Ankläger, die traten mit Zuversicht auf, weil Gottes Gesetz ihre Position stärkte. Im 3. Mose lesen wir, wenn jemand mit der Frau eines anderen Ehebruch begeht, wenn er mit der Frau seines nächsten Ehebruch begeht, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Steht da schwarz auf weiß. Ja, sie hatten alles Recht auf ihrer Seite. Sie hielten die Steine in ihren Händen, durch die die Frau bald sterben würde. Die Frau wartete nur darauf, dass auch die anderen Zuschauer ihre Entrüstung über ihre vollständige Missachtung von Gott Luft machen. Dann fing Jesus an, sich niederzuhocken und in den Sand zu schreiben. Auf frischer Tat ertappt. Kennst du das? Ich kenne so einige Situationen in meinem Leben, wo ich ertappt wurde. Wie peinlich das war. Wie schlimm das war. Ist es vielleicht auch deine aktuelle Lebenssituation so? Wisst ihr, es gibt ganz, ganz viele Gelegenheiten, in denen wir durch Jesus, durch den Heiligen Geist, aber auch durch andere Menschen bei irgendwas auf frischer Tat ertappt werden. Wo wir vielleicht lügen, lästern, betrügen, anderen Schmerz zufügen. Wie fühlt sich das für dich an, ertappt zu sein, schuldig zu sein? Vielleicht so wie bei der Ehebrecherin? Vielleicht sind da Gedanken, wie kann ich da wieder raus? Wie komme ich aus dieser Nummer raus? Wie kriege ich die Schuld los? Bei anderen kommt da so eine Art Rebellion, Die anderen sind ja noch schlimmer wie ich. Warum ich jetzt gerade? Jetzt auf mich gucken sie, aber die anderen haben doch viel mehr Dreck am Stecken. Ich habe das doch nur gemacht, weil und überhaupt und weil der so schlimm war. Vielleicht ist die Frage, wenn das rauskommt, wie werden die reagieren? Wie werden die mit mir umgehen? Wer wird mich anklagen? Wird Gott mich anklagen? Werde ich mich selber anklagen? Kann ich mir selber je vergeben? Andere mögen das ja vielleicht noch vergeben können, aber ich selber? Jesus bückte sich nieder und schrieb mit den Fingern in den Sand. Wir wissen nicht, was er schrieb. Und ich wüsste das zu gerne. Ich wüsste zu gerne, was Jesus da in den Sand schreibt. Was ich weiß ist, dass Jesus sich den Sündern, und mögen sie noch so üble Sünder gewesen sein, nicht entzog. Er hielt ihre Gegenwart und ihre Schuld und ihren Schmutz aus. Diejenigen, die auf das Gesetz Gottes pochten, die schimpften Jesus als einen Freund der Sünder. Das war ja untragbar. Und es sind diejenigen, die auch hier Jesus beseitigen wollen, die das Gesetz wollen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, das Gesetz, das hat durchaus etwas sehr Gutes. Gott gibt es im Alten Testament, um eine gewisse Verhältnismäßigkeit wiederherzustellen und den Umgang mit ihm zu fördern und zu regeln. Das Gesetz hätte hier, mit der Einschränkung, wenn der Tatbestand des Ehebruches von mehreren Zeugen auch bestätigt würde, die Hinrichtung beider Parteien gefordert, der Ehebrecherin und des Ehebrechers. Aber ich glaube, dass denen, die die Frau da reinbringen, die Frau herzlich egal ist. Dass ihnen das eigentlich wurscht ist. Sie wollen Jesus. Sie wollen Jesus dran kriegen. Sie wollen sehen, wie Jesus jetzt einen Fehler macht, wie seine Gnade an Grenzen kommt, wie seine Wunderkraft begrenzt wird, wie da, wo das Volk auf ihn reagiert, dass sie ihn ablehnen müssen. Diese Situation war eine echte Prüfung für Jesus, denn die Römer erlaubten es den Juden gar nicht, Todesurteile zu vollstrecken. Und doch hätte Jesus wegen Missachtung des jüdischen Gesetzes angeklagt werden können, hätte er den Fall einfach irgendwie nur abgetan. Jesus aber handelt unerwartet. Bei Jesus sehen wir eigentlich immer, in allen Geschichten, die uns das Neue Testament über ihn offenbart, sehen wir immer eine Retterliebe zu den Menschen. Und egal was war, egal was passiert, egal ob die Menschen ihn anklagten, ob er damit gegen gute Gesellschaftssitten verstieß oder was auch immer, es ist immer das gleiche Bild. Jesus wird von der Retterliebe zu den Menschen handeln. Aus dieser Liebe heraus handeln. Und diese Liebe findet Gnade, findet Lösungen in noch so verqueren und schwierigen Situationen. Jesus liebte die Menschen. Jesus liebte die Menschen, die zu ihm kamen. Ob das Prostituierte waren, Zuhälter, Ausbeuter, ob von Dämonen besessene Soldaten oder Ehebrecher, oder das spielte überhaupt keine Rolle. Er liebte die Menschen, die zu ihm kamen. Und ich frage mich, woher hatte Jesus diese Kraft, diesen Menschen zu begegnen? Auch seinen eigenen Henkersknechten zu begegnen und sie zu lieben. Bei Helmut Thielicke, einem Theologen, fand ich die Frage wie folgt beantwortet. Das konnte er nur deshalb, weil sein Blick durch die Schmutzschicht und durch die Kruste der Entartung hindurchdrang, weil sein Auge das göttliche Original sah, das in jedem Menschen verborgen ist. Wenn Jesus einen schuldbeladenen Menschen liebte und ihm half, dann sah er in ihm ein verirrtes Kind Gottes. Er sah in ihm einen Menschen, dem sein himmlischer Vater liebte, über den er sich grämte, weil er verkehrte Wege ging. Er sah ihn, wie Gott ihn ursprünglich geschaffen hatte und wie er ihn gemeint hat. Er sah nicht die Schuld. Er sah nicht das, was sie falsch gemacht haben, sondern er sah durch die Oberfläche von Schmutz und Dreck hindurch auf den wirklichen Mensch darunter. Auf den Mensch, wie Gott ihn geschaffen hat. Jesus identifizierte nicht den Sünder mit seiner Sünde. Vielmehr sah er in dieser Sünde etwas Fremdes, etwas, das eigentlich nicht zu diesem Menschen gehörte. Etwas, das ihn nur fesselte und beherrschte und wovon er ihn befreien und ihn zu seinem wirklichen Ich zurückbringen wollte. Jesus konnte Menschen lieben, weil er sie durch ihre Schmutzschicht hindurch liebte. Dahindurch. Und ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, dann sind wir oft für Gott nicht so toll. Aber trotzdem bleiben wir immer auch Gottes Stolz und Freude. Einen Menschen zu lieben, heißt ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Das sind die Augen der Gnade. Das ist die Kraft der Gnade. Einen Menschen immer wieder so zu sehen, wie Gott ihn meinte. Nicht durch sein Versagen, nicht durch das, was nicht gut war. Und so möchte ich angesehen werden. Das ist mein tiefstes Bedürfnis, das tiefste innerste Bedürfnis in mir, ist so gesehen zu werden. Als ein Mensch, so wie Gott ihn gemeint hat, nicht, der es nicht auf die Reihe bekommen hat. Nicht in die Mitte gezerrt zu werden, auf den Boden gestoßen zu werden und sagen, und guck. Vielleicht hat Jesus geschrieben, einen Menschen zu lieben, heißt ihn so zu sehen, wie Gott, mein Vater, ihn gemeint hat. Vielleicht schrieb das Jesus so in den Sand. Vielleicht schrieb er, wer diese Ehebrecherin wirklich war. Eine Geliebte Gottes, wunderbar geschaffen, aber durch die begangene Schuld in ihrer Identität verzerrt und zerstört. Jemand, der in seiner Schuld Annahme braucht, um wieder heil zu werden. Jemand, der es braucht, geliebt zu werden, um seine Schuld hinter sich zu lassen, um endlich der Mensch zu werden, den Gott geschaffen hat. Dem es nicht hilft, verurteilt zu werden. Jemand, der eine Chance braucht. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was er schrieb. Nur, dass ihre Ankläger komplett entwaffnet wurden durch die Atmosphäre, die durch das, was der Gnadenbringer Jesu hier schrieb, entstand. Einer nach dem anderen ging weg. Als die Gnade Gottes jedes Urteil von Menschen so schnell vertrieb, wie das Licht die Dunkelheit vertreibt. So viel höher ist Gnade. Lass uns diesen Text aus Johannes 8 noch einmal lesen. Jesus aber ging zum Ölberg. Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Gnade ist die durch Liebe erzeugte Atmosphäre, in der Glaube die einzig vernünftige Antwort ist. Diese Gnade Gottes, die in Jesus Christus sichtbar wird, die überwältigt mich, liebe Geschwister. Das überwältigt mich jedes Mal, wenn ich das lese. Jedes Mal neu. Ich weiß noch, wie heute, und das ist jetzt schon etliche Jahre her, ich glaube so an die 30 Jahre, als ich an den Punkt kam, wo ich gemerkt habe, dass Jesus meine Schuld nimmt. Als ich gemerkt habe, dass ich gegen Gott und gegen Menschen gesündigt habe und dass ich dazu gestanden bin, dass ich gesagt habe, ja, es ist so. Bis zu diesem Tag habe ich ein schönes Prinzip gehabt, das mich immer gut gerettet hat. Ich habe immer gesagt, ich mache das ja nur, weil andere mich verletzt haben, weil mein Vater nicht in Ordnung war, weil der und da das nicht passiert ist, weil die Beziehung, die gescheitert ist, ja an dem anderen gescheitert ist und. Ich hatte das so ganz innerlich und fest gehabt, die anderen sind schuld. Und als Jesus mir wirklich nahe gekommen ist und ich es zugelassen habe, dann musste ich mich meiner eigenen Schuld stellen. Dann musste ich mich dem stellen, was ich getan habe. Und dann habe ich verstanden, dass Jesus gesagt hat, und das, was du getan hast, das nehme ich dir jetzt ab. Das nehme ich mit ans Kreuz, wenn du mich bittest darum. Wenn du mich bittest, um Vergebung bittest und bekennen kannst, deine Schuld mir zu geben, dann wirst du frei davon. An dem Tag habe ich das geglaubt. An dem Tag habe ich das gebetet. Und ich war froh, dass mir jemand geholfen hat, dabei zu beten. Und wir sind auf die Knie gegangen und haben es Jesus gebracht. All meine Lebensschuld, und die war nicht klein. All das Versagen in meinem Leben, ich habe es Jesus gegeben. Und ich habe erlebt, was es heißt, geliebt zu sein. In all diesem, in dieser Schuld, in dieser Scham, in diesem Wissen des Versagens, auch in dem Wissen, manches nicht mehr gut machen zu können, nicht mehr irgendwo verändern zu können, zu wissen, ich bin geliebt von Gott. Ich bin geliebt von Jesus, ohne Bedingungen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Was trennt dich gerade von der Liebe Gottes? Welche Schuld schneidet dich gerade von den Segnungen, die Gott für dich bereithält, ab? Jesus Christus, der ist hier. Der hat verheißen, hier mitten unter uns zu sein. Das sagt sein Wort. Das glaube ich zutiefst. Er ist hier, um unsere Schuld mit ans Kreuz zu nehmen, um sie dort an deiner Stadt zu sühnen und dich von dieser Schuld frei zu machen. Vielleicht fühlt sich das Wissen, schuldig geworden zu sein, genauso an wie bei der Ehebrecherin, die sie zu Jesus schleppten. Aber Jesus sagt, ich will deine Schuld vergeben, wenn du sie mir gibst. Und Jesus wird dich nicht hier in die Mitte stellen. Er macht auch keine Psychospielchen mit dir. Du hast mich ja so enttäuscht. All das tut er nicht. Er verurteilt dich nicht. Er bittet dich lediglich, sag mir deine Schuld. Bekenne sie mir und lass es zu, dass ich deine Schuld mit ans Kreuz nehme, sodass du reingewaschen werden kannst. Glaube mir. Der Glaube an Jesus Christus ist letztlich die einzige Voraussetzung zu dieser Befreiung. Schon im Alten Testament offenbarte sich Gott schon als ein Gott der Gnade und des Erbarmens, der seinem Volk Liebe erwies. Nicht, weil sie es verdienten, sondern weil er gerne eine persönliche Beziehung zu ihnen haben wollte, zu der er sich in seinem Bund mit Israel selbst auch verpflichtete. Bis heute jedoch glauben wir oft nur an eine Gerechtigkeit, die genau das bekommt, was wir auch verdient haben. Die Ehebrecherin den schmachvollen Tod. Aber dieser Gedanke, dieses Wissen hatte nicht verhindert, dass sie Ehebruch begangen hat. Dieses Wissen, dass Gott dich straft, wird nicht verhindern, dass du sündigst. Gottes Erbarmen jedoch bedeutet, er erweist seine Liebe, indem er uns von den Konsequenzen und dem Gericht verschont, die wir eigentlich verdient hätten. Gnade bedeutet dann, dass Gott uns Gunst erteilt und uns Segnungen schenkt, die wir nicht verdient haben. Jesus bezeugt durch das ganze Neue Testament hindurch, dass er sein Leben bereitwillig für unwürdige Sünder hingegeben hat, damit Gottes Gnade an uns wirksam werden kann. Gnade ist und bleibt ein unverdientes Geschenk, welches nur im Glauben empfangen werden kann. Diese Gnade können wir aktiv begehren, suchen und annehmen. Und der Heilige Geist weckt in uns das Bedürfnis danach. Aber verdienen oder einen Anspruch darauf haben wir nicht. Es ist allein Gottes Sache, darüber zur Verfügung. Jesus verurteilt die Ehebrecherin nicht. Ihre Ankläger sind vorher schon alle weggegangen, weil sie selber so viel Dreck am Stecken hatten, dass sie niemanden anklagen konnten, ohne sich selbst völlig unglaubwürdig zu machen. Und das gilt übrigens für uns auch. Auch wir, niemand von uns, hat das Recht, jemanden anzuklagen, ohne selber in den Spiegel zu gucken. Jesus schickt jetzt auch die Frau weg. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Und ich glaube zutiefst, Ehebruch war für diese Frau kein Thema mehr. Warum? Weil sie Angst hatte, nochmal gesteinigt werden zu können? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat Gottes Herz gesehen. Und das hat sie verändert. Sie hat Gottes Herz gesehen. Sie hat Gottes liebendes Herz gesehen. Sie hat Gnade gesehen. Sie hat Gnade erfahren. Wenn wir das erfahren, können wir nicht mehr sündigen. Jedenfalls nicht mehr mutwillig. Nicht mehr einfach drauf ankommen lassen. Nicht einfach unvergeblich sein, nicht einfach so weitermachen wie bisher. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Damals konnte ich nicht mehr so weitermachen wie vorher. Ich habe viele Dinge in meinem Leben geklärt. Ich merke heute immer noch, ich kämpfe immer noch mit Sünde. Ich kämpfe immer noch und ich kämpfe immer noch mit meinem Versagen. Ich kämpfe mit meinen Launen, mit meinem Zorn, mit meinen Gefühlen, die manchmal was ganz anderes sagen. Aber eins weiß ich. Ich weiß, ich habe einen gnädigen Gott. Und deshalb liebe ich ihn. Und deshalb kann ich manche Sachen nicht tun. Ich kann nicht sagen, Gott, du bist mir egal. Das geht nicht mehr. Sünde ist schlimm. Sie trennt uns von der Liebe Gottes. Aber die Liebe Gottes will, dass die Sünde überwunden wird und wir in der tiefen Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel leben. Dafür kam Jesus. Daran erinnert er uns heute, auch wenn wir gleich Abendmahl feiern. Wenn wir diese Gnade empfangen, als begnadigte Menschen im Glauben leben, dann verändert das uns und unser Umfeld. Dann wird was anders. Dann wird gleich die Atmosphäre nach dem Gottesdienst eine andere sein, als wie wir hier reingekommen sind. Das glaube ich zutiefst. Wenn wir verstehen, dass wir begnadigt sind, wenn das heute in euer Herz hineinfällt, dann glaube ich, dass wir zutiefst verändert hier rausgehen. Dann können wir nicht mehr aneinander vorbeigehen und uns missachten. Dann können wir nicht mehr einfach so tun, als wären wir besser als andere. Dann können wir nicht mehr ohne Mitleid sein. Das geht nicht. Wenn wir wissen, dass wir Begnadigte sind, dann wissen wir, dass wir Geliebte sind. Und das ist etwas, was uns trägt im Leben wie im Sterben. Möchtest du die Gnade Gottes empfangen? Dann gib ihm seine Schuld. Dann gib ihm deine Schuld. Bitte ihn um Vergebung. Glaube an Jesus Christus. Und Jesus wird seine Arme ausbreiten, sie um dich legen und sagen, ich vergib dir. Das ist Gnade, was immer es war. Jesus schaut nicht darauf, was du getan hast. Er schaut darauf, ob du zu ihm kommst. So verdamme ich auch dich nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Amen.